Herzlich willkommen zur Nachmittagssession vom Kernel Track. Wir beginnen jetzt natürlich mit was ganz Interessantem. Das ist der Thorsten. Das ist einer der wenigen Leute, der LKML komplett liest. Von Anfang bis zum Ende. Okay, werden wir sehen, wie viel.
Der Boris hat gerade gesagt, ich lese die LKML komplett. Das ist nicht der Fall. Also ich überfliege die LKML komplett, aber es gibt Threads, wo ich das Subjekt sehe und dann irgendwie sage, nee, das muss nicht sein. Und ich mache das halt für das Kernel-Log, was bei Heise Open und in CT erscheint. Das ist vielleicht dem einen oder anderen Begriff, die sich hierher verschlagen haben. Zu meiner Person, also halt eine Vorwarnung, bevor es losgeht mit den Präsentationen, diese Word Clouds, die man eben schon gesehen hat, gehen in der ganzen Präsentation so weiter. Wem das zu doof ist, der findet unter den angegebenen URLs die Präsentation zum Runterladen und kann sie dann auf seinem Notebook selbst betrachten. Die URL ist auch hier unten eingeblendet, um das später runterzuladen. Die Bullet Points sind sozusagen in den Notizen. Und ja, meine Person, halt Thorsten Lehmus, ich bin 32 Jahre alt, wirklich Wichtiges steht da nicht. Ich werde auch in der ganzen Präsentation wahrscheinlich ab und zu mal irgendwelche Sachen, die auf dem Schirm stehen, gar nicht erwähnen. Ich arbeite halt für den Heise Zeitschriftenverlag, schreibe da halt für die CT und für Heise Open. Bisher war ich im Hardware-Ressort beschäftigt, das Kernel-Log war sozusagen für mich nur eine Nebenbeschäftigung. Mittlerweile bin ich aber zu 49% im Linux-Ressort und 51% im Mobil. Das heißt, jetzt ist das Kernel-Log sozusagen ein Teil meiner Arbeit. Und das Kernel-Log ist halt auch maßgeblich durch meine Person bestimmt. Also bisher hat noch kein Kernel-Log auf Heise Open erschienen, was nicht aus meiner Feder stammte. Privat gibt es nicht so viel zu sagen. Ich habe in meiner Freizeit, bin ich kein Kernel-Hacker. Ich lese halt da auch die ganzen Listen, wo sich was tut und die ganzen Blogs. Da ich aber auch C nur mäßig programmieren kann oder überhaupt nur mäßig programmieren, habe ich mich eher bei Fedora umgeschaut und da ein bisschen geholfen in den vergangenen Jahren. Ist es in letzter Zeit ein wenig weniger geworden. Aber es hat Spaß gemacht und ich habe viel gelernt dabei. An wen richtet sich der Vortrag? Alle, die hier sind, hätte ich beinahe gesagt, weil alle, die hier sind, sind natürlich Linux-Anwender. Und vielfach bekomme ich gesagt, was die Kernel-Entwickler da machen, das betrifft mich nicht. Aber das, was die Kernel-Entwickler machen, betrifft jeden von uns oder jeden Linux-Anwender, weil viele der Verbesserungen, die Distributionen groß bewerben, wenn sie neue Releases rausgeben, sind halt letztendlich fußen auf Verbesserungen der Kernel-Entwickler, gerade wenn es um Treiber und andere oder gerade wenn es um Treiber für Hardware geht. Deswegen haben halt die Arbeitsweisen und Entscheidungen, die Kernel-Hacker machen, eben indem sie, was weiß ich, ein Reiser 4-Dateisystem aufnehmen oder draußen lassen, halt letztendlich große Bedeutung für jeden von uns. Und die Neuerungen bei den Kerneln sind halt immer immens. Wer das Kernel-Log auf Heise Open oder in CT schon mal gesehen hat, weiß, was sich da alles tut. Gerade bei den Treibern tut sich da viel, weil die Treiber ja bei Linux mit zum Kernel gehören. Das war hier halt von der Webseite TuxRadar. Die hatten jetzt auch einen Satz, der hier markiert ist, geschrieben, dass eben der Kernel normalerweise uns die einfachen Anwender nicht angeht. Das halte ich eigentlich für kompletten Stoß, vor allen Dingen, weil sie selber dafür zwei schöne Beispiele liefern. Zum einen war das ein NVIDIA-Treiber, der letztens bei Kernel Version 2.6.32 zum Kernel gestoßen ist und wahrscheinlich viele Besitzer von NVIDIA-Hardware in Zukunft entweder gute Dienste leisten wird oder quälen. Da komme ich später noch zu. Zum anderen schreiben die selber hier über Nintendo, weil der Kernel die Power-Unterstützung des Kernels jetzt erweitert wurde, um für bestimmte Nintendo-Game-Konsolen dort zu laufen. Das ist aber zum Beispiel etwas, was habe ich im Kernel-Log auch erwähnt, aber das ist zum Beispiel etwas, das ist für uns Normalsterbliche wahrscheinlich nicht interessant. Worum geht es in den nächsten 45 Minuten oder wie viel Zeit ist noch? Auch 55, noch habe ich ja Glück, weil ich habe ähnliche Vorträge schon mehrfach gehalten und neige dazu zu überziehen. Es geht halt so ein bisschen um, was hat sich in letzter Zeit im Kernel getan, eben bei den neuesten Versionen 2.6, 31, 32 und 33. 33 ist jetzt 2,5 Wochen alt, 2.6, 34 ist sozusagen gerade in Vorbereitung, deswegen kann man da schon ungefähr abschätzen, was da Neues dabei sein wird. Darauf geht der Vortrag auch ein. Und es gibt immer mal Abstecher, die einige Hintergründe erklären, wie eben zum Beispiel die Stable Series oder Linux Next, wo halt alte Kernel-Versionen gepflegt werden oder neue vorbereitet, die Änderungen für zukünftige Versionen vorbereitet werden. Aber da kommen wir alles zu. Linux 2.6.31 ist erschienen, wo steht's? Im September 2009, ist also schon ein paar Monate alt. Was da zu den wichtigsten Dingen gehörte, war unter anderem die Unterstützung für Radeon-Karten, für Kernel-Based Mode Setting. Das ist ein Treiber, bei dem übernimmt der Kernel in Zukunft praktisch die Einstellung der Bildschirmmodi. Und der X-Server, wenn er praktisch den Modi wechseln will, spricht mit dem Kernel, hey, bitte stell das für mich ein, anstatt es selbst zu machen, wie es in der Vergangenheit der Fall war. Das ist sozusagen das, was der Anwender nicht merkt. Was der Anwender merkt, ist, dass diese Technik einen flackerfreien Start ermöglicht. Dadurch, dass der Kernel auch die komplette Kontrolle über die Grafikhardware hat, kann er halt nach dem Suspend die Hardware wieder neu initialisieren, korrekt, weil er weiß, in welchem Status sie sich befindet. Und das verbessert halt die Zuverlässigkeit von dem Suspend-Modi, den viele von uns halt auf ihren Notebooks halt gerne nutzen möchten. Ja, ein Treiber für Soundkarten von Creative für die XV-Series war dabei. Der hat eine lange Vorgeschichte, die ich jetzt hier gar nicht erwähnen will. USB 3.0 Support gehört bei dem Kernel dazu. Das ist zum Beispiel was, das ist für den derzeitigen Anwender noch nicht von Bedeutung, weil USB 3.0 Hardware erst so langsam aufkommt. Aber da wir wahrscheinlich spätestens in 2, vielleicht auch erst oder 3 Jahren USB 3.0 Standard sein wird, wird uns das irgendwann wirklich alle betreffen. Was haben wir hier noch? IO-Topologie steht da schön in der Mitte. Das ist auch wieder sowas, das klingt komisch und scheint irgendwie keine Bedeutung zu haben. Die Bedeutung kommt, kristallisiert sich gerade raus, wenn dadurch kann der Kernel dem User Space sagen, wie die Festplatten oder Datenträger aufgebaut sind. Das wird jetzt mit den Festplatten, die 4 Kilobyte große Sektoren haben, von großer Bedeutung, weil wenn die Daten dort nicht richtig ausgerichtet sind, oder die Partitionen vor allen Dingen, dann können die Festplatten nicht die optimale Leistung erzielen. Was haben wir hier noch? Das Booten wurde teilweise beschleunigt, WLAN, Power Management, lauter andere Sachen. Ich werde jetzt nicht alles davon erwähnen. Da kommen nachher noch URLs, wo es weitere Informationen gibt, was damals neu war. Da OpenSUSE 11.2, Fedora 12 und Ubuntu 9.10 diese Kernel-Version auch mitbringen, haben viele Anwender diese Verbesserung mittlerweile auch sozusagen auf ihren Rechnern. Wobei Dinge wie dieses Kernel-Based Mode Setting für Radeon-Karten noch nicht von allen Distributionen genutzt werden. Das wird sich aber mit der Zeit ändern. Die Weiterentwicklung des Linux-Kernels ist mittlerweile schon lange, seit über 6 Jahren, erfolgt die im Rahmen der 2.6-Serie. Das heißt, Fragen nach dem Motto, wann wird Linus Torvalds und die Kernel-Entwickler wieder eine Unstable Series eröffnen, wie es halt früher der Fall war, wo praktisch die Linux-Serien 2.3 und 2.5 dann die Kernel 2.4 und 2.6 vorbereitet haben. Das Ganze hat dann teilweise ein Jahr, zwei oder sogar noch länger gedauert. Das wird es halt in absehbarer Zukunft nach dem derzeitigen Wetterbericht sozusagen nicht geben, es sei denn, die Kernel-Entwickler haben irgendeinen Grund, das wieder anzufangen. Es ist aber eher unwahrscheinlich, weil sich das Modell eigentlich doch etabliert hat mit der Weiterentwicklung im Rahmen der 2.6er-Serie. Ein neues Nummerierungsschema wurde aber schon einmal ausführlich und ein paar Mal etwas kleiner diskutiert. Und da gab es dann solche Vorschläge nach dem Motto, der Kernel soll einfach dann 3.0 heißen ab einem bestimmten Tag oder die Kernelnummern ähnlich wie Ubuntu zu verteilen, eben dass ein Kernel, der im September 2009 rauskommt, dann eben 0.09 2009 heißt. Da ist aber nichts draus geworden, deswegen geht es im Moment einfach so weiter, wie es ist. Bei der Weiterentwicklung eben in der 2.6-Serie gibt es zwei Phasen, eben ein Merge-Window, das ist ganz am Anfang sozusagen nach der Freigabe einer neuen Version immer. Als Beispiel muss jetzt Kernel 2.33 und 34 herhalten. 2.33 ist, wie gesagt, vor 2,5-3 Wochen vorgestellt worden. Direkt danach beginnen die Entwickler sozusagen mit der Vorbereitung der Version 2.3.34 eben. Und da ist es dann das 2 Wochen lange Merge-Window. In dem werden halt alle größeren Neuerungen für die Version 2.34 aufgenommen. Das ist ungefähr 2 Wochen lang. Das heißt, es ist für 2.6.34 mittlerweile auch schon vorbei. Das heißt, alle wichtigen Änderungen, die die Kernel-Entwickler vorher schon vorbereitet hatten, sind für diese Version dabei. Größere Änderungen sind eher unwahrscheinlich. Denn jetzt geht es sozusagen weiter in die Stabilisierungsphase. Die ist halt ungefähr 8 bis 11 Wochen lang. In der nehmen die Kernel-Entwickler primär kleinere Änderungen eben in den Linux-Kernel auf. Das soll sicherstellen, dass keine neuen Fehler eingeschleppt werden, die eben dann nachher, wenn der Kernel freigegeben wird, die Anwender plagen. Dabei gibt es dann wöchentlich einen neuen RC. Das heißt eigentlich in der Computerwelt ja Release Candidate. Man kann darüber streiten, ob diese Kernel, ob man diese Bezeichnung benutzen kann. Denn da alle diese tragen, alle RCs, die ungefähr wöchentlich erscheinen, sind es halt ungefähr immer 8 oder 9, die halt RC heißen. Deswegen hat Linus Torvalds selber mal gesagt, das ist ein ridiculous count. Also sollte man nicht zu ernst nehmen. Meistens gibt es halt noch einige Nachzügler, das heißt mit dem RC2, der halt wahrscheinlich irgendwie in den nächsten Tagen erscheinen sollte von 2.6.34, wird dann wahrscheinlich die Stabilisierungsphase endlich weiter übergehen und noch die Änderungen werden nach und nach kleiner. Insgesamt durch diese zwei Phasen dauert die Entwicklung einer neuen Kernel-Version knapp 3 Monate, ich glaube 86 Tage. Sind es, wenn man es genau nachrechnet, bei den letzten Versionen. Das Ganze kann man auch mit einer schönen Grafik, die jetzt schon ein bisschen älter ist, illustrieren. Das heißt, 2.6.30 ist damals im Anfang Juni freigegeben worden. Dann gab es halt das Merge-Window, was mit der Freigabe von der ersten Vorabversion, dem RC1, abgeschlossen wurde. Das sind halt 2 Wochen. Danach kommen dann halt die einzelnen RCs in der Stabilisierungsphase. Und am Ende war es dann eben im September, wo 2.6.31 freigegeben wurde. Das Ganze kann man auch schön in der Grafik darstellen. Das ist hier der Umfang des Quellcodes von Linux, der halt von 2.6.27 bis 2.6.33 um knapp 3 Millionen Zeilen gewachsen ist. Ach, so viele Nullen. Da sieht man immer schön, dass die erste Version, praktisch da, wo die große Schräge ist, das ist immer zwischen der Freigabe einer neuen Version und dem RC1. Also ganz links ist der erste Punkt ist die Version 2.6.27 gewesen und der RC1 war dann halt 2 Wochen später und da sind dann halt auch so 500.000 Zeilen dazugekommen. Und danach sieht man halt, dass die Kernel-Entwickler eher kleinere Änderungen aufnehmen. Wodurch der Umfang der Kernquellen kaum noch wächst. Ausnahmen gibt es gelegentlich. Bei 2.6.32 kam, glaube ich, bei RC5 noch ein SCSI-Treiber hinterher. Da sagen die Entwickler teilweise, einen neuen Treiber nehmen wir auf, weil der, wenn er Probleme hat, nur die Leute betrifft, die diesen Treiber benutzen. Und wenn der Treiber nicht beim Kernel dabei wäre, könnten sie ihn ja gar nicht benutzen. Also es ist sozusagen der Anwender da im Vorteil. Es ist aber eher die Ausnahme, denn selbst Treiber werden normalerweise am Anfang des Entwicklungszyklus aufgenommen. Ne? Hier sieht man nochmal so ein paar Daten. Das ist eine Tabelle, die habe ich auch im Kernel-Log für Heise Open immer. Eben zum Beispiel, hier ist die Anzahl der Dateien, da sieht man so sehr schön, dass mit jedem Kernel-Release zahlreiche Dateien dazukommen. Der Quellcode wächst halt auch enorm, sind halt normalerweise ungefähr 500.000 Zeilen in letzter Zeit gewesen, die dazugekommen ist. Das erhält man halt, wenn man hier diesen Diffstat sich genau anguckt, der sagt halt, wie viele Dateien geändert wurden, wie viele Zeilen Code sozusagen neu oder bewegt worden sind oder wie viel rausgeflogen oder bewegt worden sind. Das heißt, wenn man die Zahlen dann von den 1 Million da die 460.000 abzieht, dann kriegt man halt raus, wie viele Zeilen sozusagen dazugekommen sind. Hier sieht man halt auch den Entwicklungszeitraum. Es sind halt 78 Tage waren mal extrem kurz, 92 ist ein bisschen lang, aber so kann man halt ungefähr abschätzen, wann halt die nächste Version kommt. Wird 2634, wie gesagt, das sind jetzt 2,5 Wochen ist der Kernel ungefähr alt. Das heißt, wenn man davon so rechnet, irgendwie, das ist ungefähr in, 75 Tagen dürfte die Version erscheinen. Also irgendwann, wo sind wir jetzt? Anfang Mai ungefähr. Ne? 2632 ist erschienen im, wo steht es denn eigentlich, Dezember 2009. Die Version haben noch nicht so viele Anwender. Die wird für Fedora halt mittlerweile als reguläres Update ausgeliefert. OpenSUSE und Ubuntu sind da halt nicht so, wie soll man sagen, flott wäre das falsche Wort. Die sind halt ein bisschen konservativer. Die liefern halt die neuen Versionen nicht als Update aus, sondern sparen die sich für die nächsten Versionen. Zu den wichtigsten Neuerungen zählt halt wieder ein KMS-Treiber, der war halt dann für neuere Radeon-Karten. Wie gesagt, bei 2631 war auch schon einer dabei, der war halt für die etwas ältere Karten. Der hier war jetzt für die neueren halt bis einschließlich der 4000er-Serie, also 2000, 3000 und 4000. Da auch ein Teil der 3D-Unterstützung bestimmte Schnittstellen im Kernel ist, die zusammen mit diesem KMS-Treiber in den Kernel gelandet sind, braucht man sozusagen auch diesen Kernel mindestens, um mit diesen 2000, 3000 und 4000er Karten 3D-Unterstützung zu bekommen. Die ist noch experimentell und viele Teile der 3D-Unterstützung sind halt nicht im Kernel, sondern im Userland-Treiber. Und derzeit in Distribution noch nicht standardmäßig enthalten. Bei Fedora liegt halt zum Beispiel ein experimentelles Paket bei, mit dem man eben diese 3D-Unterstützung bei diesen neueren Radeon-Karten ausprobieren kann. Bei den anderen Distributionen denke ich mal, dass es in den nächsten Monaten aufgenommen wird und so dann irgendwie diese Verbesserungen auch bei den Anwendern ankommen. Auch dabei war ein Make-Local-Config, das ist für Leute, die testen wollen, vielleicht ganz interessant. Damit kann man sich eine Kernel-Konfiguration erstellen, die möglichst gut zum eigenen System passt. Wer also irgendwie Probleme mit dem Kernel hat, mal irgendwie debuggen will oder muss, kann so sozusagen durch den Aufruf von make-local-config relativ einfach eine kleine Kernel-Konfiguration erstellen, die zu seinem System und der Distribution passt. Muss dann halt nur, vielleicht nur 5 Minuten kompilieren statt einer halben Stunde, was dann halt, wenn man größere Sachen ausprobieren will, doch von Vorteil ist. Mit dabei war auch KSM, Kernel Same Page Merging. Das ist eher für die Virtualisierungsfraktionen interessant, eben die, wo es hier morgen den KVM-Check gibt. Das kann sozusagen, die Technik kann die Speicherbereiche von verschiedenen Prozessen, also zum Beispiel halt Gastsystemen, sozusagen analysieren und nach gleichen Teilen suchen und diese dann zusammenzulegen. Das heißt, wenn irgendwie in 4 Gastsystemen jeweils ein Windows, Vista läuft, es sind da ja bestimmte Libraries, die im Speicher gehalten sind, aber nicht verändert werden oder nur selten und sehr identisch sind. Das heißt, er kann sozusagen diese unveränderlichen Bereiche sozusagen zusammenlegen und spart so Speicher. Das ist aber auch eher was für große Systeme, für den normalen Anwender ist das nicht so von Bedeutung. Was haben wir hier noch? Genau, es gab im IO-Scheduler einen Low-Latency-Mode, der soll halt für ein wenig mehr Reaktionsvermögen sorgen, wenn auf die Datenträger zugegriffen wird. Das merkt man teilweise auch. Eine Besonderheit für das 2632 ist, dass diese Versionsreihe ungefähr 2 bis 3 Jahre gepflegt werden wird, denn dafür gibt es eine Stable Series. Da pflegen einige Kernel-Entwickler, maßgeblich unter Leitung von Greg Coe-Hartmann, bestimmte Kernel-Versionen weiter, während sozusagen der Hauptentwicklungszweig auf die nächste Version zuarbeitet wird, in einem Stable Series halt eine alte Version weitergepflegt. Das heißt, dann gibt es solche neuen Kernel nach dem Motto 2.6.32.1, 2, 3, die haben halt 4 Nummern. das ist halt für Leute interessant, die halt selbst Kernel kompilieren, aus welchen Gründen auch immer, dass sie sozusagen so immer einen relativ neuen bekommen, bei dem alle bekannten Sicherheitslücken mehr oder weniger korrigiert sind. Es wird immer die neueste Version gepflegt, also in diesem Fall wäre das halt ab diesem Zeitpunkt nur noch die 2.6.33er Version, nachdem jetzt sozusagen 2.6.33 vor zweieinhalb Wochen rausgekommen ist. Da ausgewählte Kernel eben wie eben 2.6.32 und zuvor 2.6.27 werden aber länger gepflegt, das heißt ungefähr 2 bis 3 Jahre. Das heißt, wenn man sich da auf irgendeinen Kernel spezifizieren will, festlegen will, der eine Zeit lang gepflegt wird, dann würde man so einen nehmen. Größere Änderungen gibt es bei diesen Kernel-Versionen normalerweise nicht. Im Wesentlichen sind das Fehlerkorrekturen und kleinere Verbesserungen, die nach Bedarf veröffentlicht werden. Damit sichergestellt wird, dass die nicht in dem Hauptentwicklungszweig, also in diesem Fall jetzt 2.6.34, später fehlen müssen, achten die Kernel-Entwickler sehr darauf, dass die Änderungen erst in den Hauptentwicklungszweig gehen und dann in die Stable Series aufgenommen werden. Wichtig ist, dass Sicherheitskorrekturen in diesen Kerneln enthalten, in diesen Stable Kerneln enthalten sind, aber nicht extra ausgewiesen werden. Das hat verschiedene Hintergründe. Letztendlich wollen sich die Kernel-Entwickler die Arbeit teilweise nicht machen. Teilweise ist auch nicht immer klar, ob sich eine Sicherheits- oder eine Korrektur, ob die einfach nur einen Fehler korrigiert oder ob dieser Fehler sich möglicherweise von einem Angreifer auch ausnutzen lässt. Das heißt, die Kernel-Entwickler haben keine Lust, sozusagen zu sagen, sich jede Änderung anzugucken und zu überlegen, lässt man sie, kann man die ausnutzen oder nicht. Und deswegen weisen sie halt, sagen sie halt, okay, wir können es nicht beurteilen, deswegen sagen wir immer, einfach auf die neueste Version wechseln und damit sollte alles korrigiert sein, was bekannt an was potenziell sicherheitsgefährdend ist. Die Webseite LWN.net, Linux Weekly News, hat sich die Version 2.6.32.9 einfach mal näher angesehen. Das ist mit dem Link, der hier oben steht, findet man halt den Artikel dazu. Da waren halt 93 Änderungen, von denen waren 18, wenn ich mich richtig erinnere, Sicherheitskorrekturen. Oder hat der Autor als Sicherheitskorrekturen eingestellt. Aber so ähnlich wie bei Heise-Artikeln gibt es auch da ein Forum. Und schon der erste Poster hat dem Autor korrekterweise unterstellt, dass er einen Fehler gemacht hat eine größere Sicherheitskorrektur, die sogar eine CVE-Nummer hatte, übersehen hat. Und in der weiteren Diskussion fanden die anderen Diskussionsteilnehmer noch andere potenzielle Lücken, die möglicherweise sicherheitskritisch sind. Das ist insofern von größerer Bedeutung, weil derjenige, der den Artikel geschrieben hat, selbst Kernel-Entwickler ist, der weiß also, wovon er spricht. Und trotz der vielen Arbeit hat er mehrere Lücken übersehen. Deswegen sollte man sich halt gut überlegen, ob man überhaupt selber Kernel-Versionen einsetzt oder selber kompiliert. Weil dann, wenn man das tut, sollte man möglichst wirklich immer auf eine dieser Stable-Kernel wechseln, wenn sie freigegeben werden. Nur dann kann man sicher sein, dass sozusagen so gut wie alle oder eigentlich praktisch alle bekannten Sicherheitslücken geschlossen sind. Normalanwender sollten daher brauchen sich damit normalerweise nicht beschäftigen, weil da kümmert sich halt der Distributor darum, dass alle Sicherheitslücken geschlossen sind und gibt halt neue Kernel-Versionen frei. Deswegen entweder Stable Updates, die Stable Kernel immer einspielen oder Distributionskernel benutzen. Um das mit den Stable-Kernel nochmal näher zu illustrieren, das ist halt auch ein paar ältere Versionen, 2.6.29 ist dann halt damals im März 2009 gekommen. Dann wurde hier unten es weitergepflegt, halt 2.6.29.1 und so weiter, 29.4, 5, 6. Das heißt, wie schnell die kommen, ist primär davon abhängig, wie der Maintainer, der diese Stable-Series pflegt, da zurechtkommt und wie viel Änderungen ihm eingesendet werden. Das kann halt manchmal sein, dass in einer Woche 3 Stück kommen und es kann auch mal sein, dass drei Wochen keine kommen. Eben während hier die Stable Series weitergepflegt wurde, ging es im Hauptentwicklungszweig halt normal weiter. Dann kam halt hier 3 Monate später die Version 2.6.30, während hier parallel die 2.6.29er noch gepflegt wurde. Von der ging dann halt die 2.6.30 1er Reihe ab und die Pflege der 2.6.29 wurde sehr schnell eingestellt. Das heißt, der Kernel ist in ungefähr nur 4 Monate alt geworden. Dann wird man gezwungen, sozusagen auf einen neueren zu wechseln, wenn man alle Korrekturen möchte. Das birgt natürlich Risiken, weil bei einer neuen Version sind ja nicht nur Verbesserungen dabei, sondern halt auch immer manchmal neue Fehler. Die 2630er-Serie dann wurde ein bisschen länger gepflegt. Das sind dann halt bis kurz nach der Freigabe von 2632, das waren halt insgesamt dann 6 Monate. Das heißt, da hatte man ein wenig mehr Glück, wenn man diese Version eingesetzt hat. Aber wie gesagt, wenn man die 2632er oder 2627er Version einsetzt, dann hat man ungefähr 2 bis 3 Jahre Ruhe und wird nicht zum Update gezwungen. Oder wenn man sich auf den Distributor verlässt. 2633 ist jetzt, wie gesagt, vor 2,5 Wochen gekommen. Da war eben der eingangs erwähnte NVIDIA-Treiber dabei. Und das ist halt auch ein Treiber, der Kernel-Based Mode Setting unterstützt, der sich halt auch um die Einstellung des Grafikmodus kümmert. Das ist aber noch ein sehr rudimentärer Treiber, aber der ist durchaus schon gut genug. Also Fedora-Anwender haben ihn schon als Standardtreiber mit Fedora 12 vorgesetzt bekommen, mit Ubuntu 10.04, also die Version, die im April erscheinen wird, wird er auch eingesetzt werden. Und im Unterschied zu dem NV-Treiber, den viele Distributionen bisher für NVIDIA-Grafikkarten konfiguriert haben, beherrscht er zum Beispiel den Zweischirmbetrieb, wie ich ihn jetzt zum Beispiel hier brauche, um mit dem Notebook sozusagen 2 Bildschirme unterschiedlich anzusteuern. Ja, was war noch dabei? DRBD, das ist eine Replikationslösung, eher für Server interessant, aber manchmal auch eher in kleineren Firmen, also auch unter Umständen für kleinere Firmen interessant, um sozusagen einen Server ausfallsicher bereit zu haben. Unterstützung für Discard bzw. ATA Trim ist dabei. Das ist für SSDs interessant, damit die wissen, welche Blöcke nicht mehr belegt sind, also wo Daten gelöscht werden. Denn nur dann kann die interne Garbage Collection von den sehr schnellen SSDs sozusagen, nur dann erfährt sie davon, dass die Bereiche frei sind und kann sie für andere Daten wieder benutzen, beziehungsweise für die eigene Optimierung, was für die Performance langfristig und die Lebensdauer der SSDs langfristig von großer Bedeutung ist. So, was haben wir noch? Da waren auch ein Kernel-Based Mode Setting Treiber für VMware, Virtualisierungslösungen, WLAN-Verbesserungen für Intel-Treiber und WiMAX-Treiber. Was hier auch steht, sind Tracing-Verbesserungen. Das ist etwas, um näher zu analysieren, was sich im Kernel tut und wo der Kernel seine Zeit verbringt. Das heißt, wenn man zur Performance-Optimierung wissen will, warum lahmt es eigentlich oder wo verbringt der Kernel die meiste Zeit, kann man damit sehr, sehr gut nachschauen, was der Kernel halt tut. Das ist etwas, das ist seit ungefähr einem Jahr ein heißes Thema und wird wahrscheinlich auch noch im nächsten Jahr sich noch stetig wandeln. Es ist sozusagen die Linux-Antwort auf D-Trace, die sich da so nach und nach entwickelt. So, da 2633 ein bisschen Neues gibt, habe ich noch viel weitere Neuerungen. Da war zum Beispiel das IDE-Subsystem, ist mittlerweile abgeschafft worden, beziehungsweise gilt als veraltet. Das heißt, wer seine Festplatten noch über DevHDA oder so anspricht, der benutzt halt noch die alten IDE-Treiber. Die sind mittlerweile sozusagen so veraltet, dass den Distributionen geraten wird, neuere Treiber einzusetzen, eben die aus dem LibArta-Subsystem. Android Treiber sind rausgeflogen aus dem Kernel. Das hat für viel Aufsehens gesorgt, weil Google gelegentlich vorgeworfen wird, nicht vernünftig mit den Kernel-Entwicklern zu kooperieren. Wie wahr und nicht wahr das ist, ist wahrscheinlich einen eigenen Vortrag wert, insbesondere aus der Sicht von Google. Was in den Medien nicht richtig rausgekommen ist, ist, dass das A nicht die komplette Android Plattform ist oder alles, was bei der Android-Plattform an Änderungen im Kernel enthalten ist, sondern es waren nur einige Treiber für Hardware und die hatte Google noch nicht mal selber an die Kernel-Entwickler übermittelt, sondern die hatten, soweit ich weiß, einige Kernel-Entwickler aufgegriffen und selbst integriert und nachdem sich keiner mehr darum gekümmert hat, sind die halt rausgeflogen. aus Sicht der Kernel-Entwickler ist es natürlich wirklich so, dass allen damit gedient wäre, wenn diese und andere Verbesserungen von Android im Kernel sind, weil dann profitieren halt auch andere Nutzer des Kernels davon. Aber man kann Google halt nicht dazu zwingen, weil die Lizenz des Kernels gibt ihnen das Recht, sozusagen den Code oder alles damit zu machen, was sie wollen, sozusagen, solange sie ihn wieder freigeben. Das tun sie. Und bisher hat sich noch halt keiner gemacht, sozusagen diese Entwicklung aufzuräumen und in den normalen Kernel zu integrieren. Das war jetzt sozusagen auch nur die Kurzübersicht der Neuerungen von 2.6.33. Wer halt das Kernel-Log auf Heise Open kennt, weiß, dass das immer ein längere Artikel sind. Das hier ist jetzt sozusagen der Kurzartikel, der zur Freigabe bei uns gelaufen ist. Der verweist hier auf einen längeren Artikel. Ich glaube, der hat 7 Seiten und das sind nicht nur so ganz kurze Webseiten, wie es auf einigen unserer Mitbewerber ist, sondern durchaus so welche, wo man schon 2 oder 3 Mal Page Down drücken muss. Und dieser Artikel ist letztendlich auch nur noch eine kondensierte Version dieser 5 Artikel, die vorher schon gelaufen sind, wo dann noch ausführlicher beschrieben wird, was sich alles tut. Das heißt, um die zu lesen, muss man wahrscheinlich schon fast eine Dreiviertelstunde, Stunde oder so, ja, sagen wir mal eine Dreiviertelstunde wahrscheinlich einplanen. Da steht aber drin, was sich alles geändert hat. Das heißt, wer es genauer wissen will, als ich es gerade erzählt habe, kann halt da nachgucken. Wer das auf Englisch möchte, kann das bei unserem Schwestermagazin Age Open machen, das halt unsere Artikel übersetzt. Das heißt, da steht genau das Gleiche drin, nur halt auf Englisch. So, jetzt höre ich mal auf mit der Eigenwerbung. Eine LWN.net hatte ich eben schon erwähnt. Das ist eine recht bekannte Webseite, wo sehr eng an der Kernel-Community berichtet wird. Die hat im Kernel-Log erwähne ich diese Webseite und verlinke ich relativ häufig sogar auf die, weil sie Hintergrundartikel zu etwas komplizierteren Themen hat, die sich in der durchaus auch Kernel-Entwickler immer mal was lernen, weil der Kernel ist ja auch ein Riesengebilde. Das heißt, wer sich irgendwie was mit Firewire-Treibern beschäftigt, hat normalerweise vielleicht nicht mit dem Memory-Subsystem was zu tun und der findet dann halt hier auf LWN.net Hintergrundartikel zu den Änderungen können. Also da beziehe ich auch viele meiner Informationen her und wie gesagt, ich verlinke halt auch fairerweise drauf und man koexistiert. Das ist ungefähr so, ich habe kein Problem damit, auch dahin zu verlinken, weil die haben eine Zielkundschaft, wir haben eine Zielkundschaft, die überschneiden sich vielleicht in einigen Bereichen, aber das tut uns beiden nicht weh, wenn ich dahin verlinke. Das ist ähnlich wie CT und Computerbild, die nehmen sich auch nicht viel Leser weg. Ich meine, vielleicht ist die Computerbild bereitet sogar den einen oder anderen vielleicht auf uns vor irgendwann, aber das. Es gibt noch eine andere Seite, die Kernel Newbies. Da ist jemand, der schaut sich die Änderungen im Kernel auch sehr genau an und stellt Listen zusammen. Die hat auch vorne so immer so 10, 15 Punkte, wo die wesentlichsten Änderungen mit 1 oder 2 oder 3 Absätzen kurz beschrieben wird auf Englisch. Und dann kommen unten relativ lange Listen, die auf die jeweiligen Änderungen direkt im Quellcode-Verwaltungssystem verlinken. Das sind sehr lange Listen, genau wie ähnliche gibt es auch im Kernel-Log. Gelegentlich werde ich gefragt, wen interessiert das alles, aber oft sind unter diesen Änderungen viele, viele kleine Änderungen, die doch von größerer Bedeutung sind. Letztens hatte zum Beispiel ein Kollege, der auch immer gelästert hat, irgendwas mit EDAC, das ist ein Error Detection and Correction, wenn ich mich richtig erinnere. Ist zum Beispiel bei ECC-Speicherfehlern, greift das ein, damit man erkennen kann, wo eben in welchem Modul und in welcher Adresse dieser Fehler aufgetreten ist. Das hilft dabei. Und der Kollege hatte das ausprobiert auf einem neuen Athlon-Prozessor und sagte, das geht nicht. Da sagte ich, ja, das stand im Kernel-Log irgendwo in der Fußnote, ganz klein, weil das eben der Kernel ab 2.6.33 diesen Prozessor jetzt unterstützte. Das war jetzt für ihn halt von größerer Bedeutung, aber allgemein ist es halt nicht mehr wert als einen Einzeiler. Aber es gibt halt tausende solcher Einzeiler, die halt für viele von uns doch Bedeutung haben. Deswegen schreibe ich sie halt auch und genauso tut es auch diese Webseite. Ich hatte eben die Android-Treiber schon erwähnt. Die sind in einem besonderen Bereich, der nennt sich Staging. Das sind sozusagen Treiber mit Mängeln. Das heißt, wenn irgendein Hersteller gedacht hat, er tut Linux was Gutes und hat einen Treiber entwickelt und den zum Download hingestellt und vielleicht sogar unter die GPL gestellt, und wollte den vielleicht an den Kernel übermitteln, damit er sozusagen über die Kernel, die Distribution dann aufnimmt, sozusagen an die Anwender geht. Häufig ist es aber so, dass diese Treiber dann von Leuten, die nicht aus der Kernel-Community stammen, entwickelt wurden und viele, viele Fehler drin sind oder viele Ungenauigkeiten oder Sachen komisch gelöst worden sind. Das heißt, sie sind eigentlich sozusagen nicht gut genug, um sie wirklich in den Kernel aufzunehmen, weil sonst, wenn man das machen würde, würde irgendwann der Kernel so schlecht laufen, dass man es nicht wollte. Das wäre, als würde man irgendwie Tausende von Handwerkern einfach sagen, bau an meinem Haus rum, der eine macht halt irgendwas, der andere was, sonst was, und am Ende steht da irgendein Chaos, in dem man nicht wohnen will. Es sind halt Treiber mit Mängeln. Wenn die geladen werden, wird der Kernel auch mit Taint Crap markiert, das heißt sozusagen beschmutzt mit Mist, deswegen mistige Treiber. Man muss halt ein bisschen vorsichtig damit sein. Man kann sie nutzen. Ich meine, es ist halt immer noch besser als gar kein Treiber. Das war halt auch einer der Gründe, warum die Kernel-Entwickler diesen eigenen Sonderbereich eingerichtet haben. Weil nämlich Linus Torvalds hatte selber ein Netbook mit einem Ralink-Chipsatz, für den es halt damals keine WLAN-Treiber gab, beziehungsweise nur die Herstellertreiber, die unter GPL standen. Die waren halt da drin. Und dadurch, dass das Ganze in den Kernel gezogen wurde, wird es sozusagen parallel mit ihm weiterentwickelt. Und Anwender und Distributionen haben dann halt auch immer den Code passend mit dem Kernel, sodass das beides zusammen passt, was immer ein Problem ist, wenn das separat gewaltet wird. Neuerdings werden da auch einige Treiber aus dem normalen Kernel hingeschoben, die rausgeworfen werden soll, aber das betrifft die meisten nicht, weil das sind eigentlich immer nur Uralt-Treiber für Uralt-Hardware, die wahrscheinlich kaum einer mehr hat. Was bei Staging-Treibern halt auch vorkommen kann, ist, dass sich das API ändert, also das API zum User-Space. Das heißt, dadurch dann muss man unter Umständen die Grafiktreiber aktualisieren, damit sie mit dem neueren Kernel zusammenarbeiten. Da kommen wir auch gleich nochmal drauf. Das sind lauter so kleine Probleme, die den Anwender und auch die Entwickler plagen. Deswegen meidet man sie am besten. Relativ ausführlich hat das auch beschrieben der Entwickler des Network Managers. Der eine oder andere dürfte das Programm kennen. Das ist halt dieses kleine Icon bei modernen Distributionen, was irgendwo oben in der Ecke sitzt, wo man das WLAN oder die Netzwerkverbindung mit konfiguriert. Der Entwickler hat halt viele Probleme gerade mit diesen Staging-Treibern oder anderen proprietären Treibern, die nicht im Kernel sind, weil sie sich nicht an Standards halten, nicht den WLAN-Stack des Kernels nutzen. Und er könnte dem Ganzen natürlich hinterher programmieren. Das ist aber sozusagen, das haben früher manche Entwickler ähnlicher Programme machen das auch, aber das ist ein Fass ohne Boden, da kommt man halt irgendwann nicht mehr nach. Das ist halt in gewisser Weise einfacher, sozusagen die Treiber neu zu schreiben, damit die sich an die ordentlichen Schnittstellen halten. Und dann funktioniert einfach alles. Deswegen halt auch am besten Staging-Treiber meiden. Wie gesagt, es sei denn, man hat halt nur eine Hardware oder Hardware, die nur damit geht, dann kann man sie halt vielleicht einsetzen, aber dann sollte man vorsichtig sein und nicht seinen Kumpel dieselbe Hardware empfehlen, weil möglicherweise hat der dann Probleme damit, weil er die Hardware anders nutzt. Und möglicherweise fliegen diese Treiber halt auch, sind plötzlich weg, weil eben sich keiner mehr drum kümmert. Dann geben die Kernel-Entwickler das halt auf und schmeißen sie wieder raus. Mit normalen Treibern machen sie das normalerweise nie, wie gesagt, außer es sind Uralt-Treiber. Wie gesagt, die 2.6.34-Entwicklung ist halt angelaufen. Das Merge-Window ist vorbei seit Dienstag oder wann war es? Oder Anfang der Woche. Und da hat Linus Torvalds halt die erste Vorabversion in RC1 freigegeben. Es gab wieder reichlich Änderungen. Das Merge-Window war diesmal aber ein bisschen kleiner, weil Torvalds seine Mitstreiter, die Subsystem-Maintainer zu bringen wollte, die Änderungen ein wenig früher einzusenden. Deswegen war es diesmal nur 12 Tage lang. Und einige Maintainer haben auch die Einsendung der Änderungen verpasst, dadurch ist die Version etwas kleiner. Wir hatten es vorher mal gesehen, da waren es teilweise so 500.000 neue Zeilen, die pro Version dazugekommen sind. Und insgesamt ungefähr halt 1 Million neue und 500, die geändert wurden. Diesmal sind es halt, wo steht's? Nur knapp 200.000 rausgeflogen oder bewegt und nur 425.000 neu oder bewegt. Das heißt, der wird deutlich kleiner. sein. Neuerungen gibt es aber genug. Da ist zum Beispiel, jetzt kommen wir schon wieder zu den Radeon-Karten. Ich weiß nicht, es ist ein bisschen Zufall. Ich habe keine AMD-Aktien. Da ist halt ein KMS-Treiber für die Radeon-Karten der 5000er-Serie. Das sind halt die aktuellen, die AMD im Herbst vergangenen Jahres eingeführt hat. Da beginnt sich also, das ist noch ein recht rudimentärer Treiber. Aber dadurch, dass der dabei ist, werden wir halt die Distributionen, die in Zukunft kommen, sehen werden, werden diesen Treiber halt standardmäßig nutzen. Wer will, kann natürlich die proprietären AMD-Treiber einspielen, wenn sie denn gerade mit dem aktuellen Kernel laufen, was zum Beispiel immer häufig ein Problem ist. Was haben wir hier noch? Asynchron, Suspend und Resume. Das klingt so ein bisschen magisch, ist es aber eigentlich gar nicht. Da werden sozusagen Geräte parallel schlafen gelegt oder aufgeweckt, wenn man in den Standby-Modus wechselt oder daraus wieder aufwacht. Das heißt, irgendwie der Netzwerkchip wird schlafen gelegt parallel zu den SATA-Chipsätzen. Und das kann halt das Aufwachen und Einschlafen beschleunigen. Wie viel das beschleunigt, hängt davon ab. Also beim S3-Modus des Pentoram sind es vielleicht nur 1, 2, 3 Sekunden, wobei die manchmal auch ganz nett ist, wenn man das Ding aufklappt und es ist halt sofort da. Beim Hibernate-Ruhezustand, Suspend to Disk, soll es auch was bringen, da habe ich jetzt aber nie nachgemessen. Die Power-Management-Funktionen sind auch noch anderweitig erweitert worden, eben um praktisch gewisse Geräte zur Laufzeit lahmzulegen. Meinetwegen, wenn der Netzwerkchip gerade nicht benutzt wird, weil man mit WLAN verbunden ist, kann man ihn ja sozusagen lahmlegen, bis man sozusagen irgendwie mitkriegt, dass da ein Kabel eingesteckt wurde. Das ist noch alles im Werden. Das war jetzt schon der zweite Teil. Die ersten Bestandteile davon sind schon bei 2.6.32 oder 31 dabei gewesen. Das war auch auf einer Folie vorher auch kurz erwähnt. Das Ganze ist also auch noch im Werden, auch noch nicht so ganz ausgereicht. Da müssen auch die Distributionen noch mehr tun und sozusagen auch der User Space muss darauf abgestimmt werden. Das ist aber etwas, wo in nächster Zeit noch sicherlich einiges passieren wird, sodass die Laptops und Notebooks unter Linux nicht mehr Strom brauchen als unter Windows, was solche Stromsparfunktionen schon länger bietet. Auch für Radeon-Karten gab es Power-Management-Verbesserungen. Was haben wir noch? VHostNet, das ist ein Virt.io-Server, das ist auch wieder was Magisches, hätte ich beinahe gesagt. Der hilft bei der Kommunikation von Gastsystemen mit dem Host und kann zum Beispiel die Netzwerktransfers deutlich beschleunigen. Gibt es vielleicht morgen im KVM-Track, wird da vielleicht drauf angegangen? Bin ich jetzt überfragt. Nouveau, der Treiber für Nvidia-Karten, den ich vorher schon mal erwähnt hatte, ist nochmal überarbeitet worden. Und dadurch ist jetzt die Situation eingetreten, dass da die Nouveau-Grafiktreiber, also der Counterpart im User-Space für Xorg, die zu 2.6.33 passen, nicht mit 2.6.34 laufen werden und umgekehrt. Das heißt, wer sich selbst irgendwie direkt mit dem Testen beteiligen will, rennt dann Probleme. Deswegen hat Torvalds das Ganze kritisiert. Erlaubt es sowas ohnehin nur bei Staging-Treiber, wie es halt der Nouveau-Treiber noch derzeit noch ist. Aber gern gesehen war es halt trotzdem nicht. Mit dabei ist auch, irgendwo steht es, KMS für Sandy Bridge. Das ist jetzt ganz magisch. Das ist ein Intel-Prozessor, der erst Anfang nächsten Jahres eingeführt werden soll. Aber Intel ist halt so weit im Voraus mit den Planungen, dass sie praktisch die Unterstützung für diesen Chip schon jetzt in den Kernel bringen. Es ist noch eine rudimentäre, keine vollkommen ausgereifte Unterstützung. Dadurch werden halt auch die Distributionen, die in den nächsten Monaten kommen, eben mit den Prozessoren zusammenarbeiten können, also mit dem Grafikchip der Prozessoren, die Anfang nächsten Jahres erscheinen. Intel habe ich jetzt gerade so schön gelobt. AMD muss man da auch loben. Bei den Chipsätzen ist, glaube ich, auch schon für die SB900 South Bridge sind, glaube ich, schon die Änderungen in die ATA-Treiber eingezogen. Die soll, glaube ich, auch erst in einigen Monaten kommen. Da gibt es noch nicht mal Gerüchte, wann die kommen soll. So, was haben wir hier noch? Mit dabei ist auch Switchable Graphics. Das heißt, man wird mit diesem Kernel erstmal sozusagen halbwegs vernünftig umschalten können bei Notebooks mit zwei Grafikkernen, praktisch zwischen der Chipsatzgrafik und dem dedizierten Grafikkern. Das gibt es in letzter Zeit etwas häufiger, um eben Strom zu sparen für Leute, die unterwegs halt lange Akkulaufzeit nutzen wollen. Da wird halt die Chipsatzgrafik genutzt, weil die sehr stromsparend ist. Und wenn Sie zu Hause spielen wollen, wird halt die GeForce oder Radeon-Grafik zugeschaltet. Das Ganze ist aber noch ein bisschen holperig, muss ich auch noch richtig einspielen. Aber da tut sich was. Wo die Reise hingeht. Nach 2634 ist ja auch nicht Schluss. Das heißt, danach geht es noch weiter. Da gibt es zum Beispiel LZMA-Kompression für das SquashFS. Dateisystem, das ist das, was bei vielen Live-CDs und Live-USB-Medien eingesetzt wird, um die halt zu komprimieren, damit möglichst viel Daten auf eine CD passen. Das sollte ursprünglich schon bei 2634 einziehen, da hat Torvalds aber ein P vorgesetzt, wie es so schön heißt. Das heißt, da wird wahrscheinlich noch eine Überarbeitung fällig, das heißt, es wird dann 2635 bringen, was dann mit den Distributionen, die auf diese Kernel dann aufbauen werden, dass die sozusagen ein wenig mehr Daten auf die CD kriegen. Dann kann Ubuntu vielleicht GIMP wieder auf die Live-CD nehmen, weil das spart unter Umständen doch mal schnell 50 Megabyte oder so. Mit dabei ist auch ebenfalls außen vor gelassen für 2634 war auch das Subsystem Ambient Light Sensors. Das ist für Helligkeitssensoren, wie sie manche Notebooks und manche Telefone heutzutage mitbringen. Was haben wir dann noch beim ButterFS-Dateisystem, das war vorhin schon auf mehreren Folien vorhanden, wird es sicher in Zukunft viele weitere Änderungen bieten. Das ist sozusagen ein Dateisystem, was einige Entwickler von verschiedenen derzeit genutzten Dateisystemen auserkoren haben als Next Generation File System für Linux. Das bietet einige Features von dem viel zitierten ZFS, was von Solaris funktioniert, aber ein bisschen anders. Wenn die Entwicklung aber so weitergeht wie im letzten Jahr, denke ich, dass wir irgendwie in einem oder anderthalb Jahren die Mainstream-Distributionen vielleicht anfangen werden, das auszuliefern und die Enterprise-Distributionen auch. Und das wird wahrscheinlich dann auch wirklich Verbesserungen wieder geben, die von denen Anwender wirklich profitieren. Könnte man jetzt noch einen eigenen Vortrag darüber halten, warum jetzt das Dateisystem ausgewählt wurde und nicht Riser 4, was viele Fans hat. Das hat aber viele Hintergründe, eben unter anderem auch, weil BetaFS von der Entwicklung mittlerweile sowohl von Oracle als auch Red Hat, ich glaube, Novell hat, glaube ich, auch Entwickler dran und einige anderen Firmen. Das heißt, das ist etwas, ein Dateisystem, was von vielen Herstellern, die im Linux-Bereich aktiv sind, mit weiterentwickelt wird. Das war bei Riser nie der Fall. Da war es teilweise, also bei Riser 3 war es ja maßgeblich SUSE, die dahinter gestanden haben. Aber bei Red Hat war es zum Beispiel ja immer so ein Randsystem, was kaum beachtet wurde. Deswegen wird sich dieses Dateisystem wahrscheinlich wirklich langfristig durchsetzen und sozusagen das maßgebliche Dateisystem werden für eine Zeit lang. Power Management gibt es weiter noch Verbesserungen. Diskutiert wurde auch schon über ein Infrarot-Interface mit LIRC. Das ist eines der Dinge, die einer der Kernel-Treiber, die schon lange außen vor geblieben sind. Da wird aber auch noch so ein bisschen drüber geredet, wo es denn eigentlich hingehen soll. Ab Armor, die Sicherheitslösung, hat der Torvalds jetzt, nachdem die Jungs ungefähr 3 oder 4 Jahre versucht haben, in den Kernel zu kommen mit ihrer Sicherheitslösung, hat Torvalds jetzt angekündigt, die halt in Zukunft aufnehmen zu wollen. Wird mittlerweile vorangetrieben von Canonical, also dem Ubuntu-Sponsor. Mal gucken, was daraus wird. SE-Linux ist ja schon lange dabei, bietet halt auch viel Funktionen, viel mehr Funktionen, ist aber halt so kompliziert zu bedienen, dass da vielleicht eine Konkurrenzsituation entsteht, von der dann irgendwie langfristig alle profitieren. Unklar, wo es hingeht, sind halt gewisse andere Sachen. Eben Riser 4 wird halt immer noch gepflegt, das Dateisystem. Aber dass das noch in den Kernel aufgenommen wird, halte ich für extremst unwahrscheinlich, einfach weil BetaFS mehr Funktionen bietet, besser von den Firmen, die im Linux-Bereich aktiv sind, betreut wird, und es ist einfach mittlerweile wahrscheinlich eine Sackgasse. Xen ist auch so ein Problemfall. Die haben, glaube ich, 2006 oder so was, wenn ich mich richtig erinnere, das erste Mal versucht, mit ihrem Code zur Unterstützung als federführender Xen-Host, also als Domäne 0, in den Kernel zu gelangen. Dann gab es einiges hin und her. Auf jeden Fall waren die Kernel-Entwickler mit gewissen Sachen nicht zufrieden. Dann hat es ziemlich lange gedauert, bis diese Kritik wirklich zu größeren Umbaumaßnahmen geführt hat. Die Zeit war dann aber so lang, dass gewisse Umbaumaßnahmen dann schon wieder nicht den Kernel-Entwicklern passten. Jetzt sind die Xen-Leute wieder dabei, was zu ändern. Möglicherweise dauert es dann so lange, dass Xen dann nur noch Randbedeutung hat, hätte ich beinahe gesagt. Denn andere Virtualisierungslösungen, maßgeblich KVM, eben für die es morgen hier einen ganzen Track gibt, sind mittlerweile von den Features her sehr ähnlich und werden zum Beispiel vom Red Hat bei Red Enterprise Linux halt bevorzugt eingesetzt. Das heißt, welche Zukunft Xen im Linux-Bereich hat, muss ich noch zeigen. Okay. Ja, die Überziehungsgefahr hatte ich ja schon angedeutet. wie gesagt, ich habe auf den Folien viele Sachen ausgelassen, hat man ja schon, wer aufmerksam die studiert hat, hat das ja gemerkt. Wer wissen will, was sich da halt tut, das Kernel-Log lesen bei Heise, LKML direkt lesen, wobei das, wie gesagt, das sind 400 Mails am Tag, das will man meistens nicht. LWN.net lesen ist auch eine sehr gute Quelle oder eben die Kernel Newbies-Seite, um sozusagen zu wissen, was so passiert. Wer mitmachen will, kann halt die neuesten Kernel testen via Git, wo es heute Morgen den Vortrag gab, oder über Snapshot, das gehe ich jetzt einfach mal nicht ein. Wie gesagt, das ist halt so ein reguläres Kernel-Log. Die ich vorhin erwähnt hatte, das sind die, wo ich immer beschreibe, was sich bei einer bestimmten Version getan hat. Hier bei so einem normalen Kernel-Log schreibe ich auch, was so rund um den Kernel passiert. Da kommen auch Xorg-Sachen und Plumbing-Layer, also UDEF und solche Änderungen dran, die halt auch von Bedeutung sind. LWN haben wir halt hier. Wie gesagt, wer es ganz genau wissen will, muss halt in Englisch ran und dann ist das auf jeden Fall die erste Quelle. Was sich halt in Zukunft tun wird, ist auch beim Wetterbericht der Linux Foundation so ein bisschen absehbar. Da wird halt auch über Sachen wie Xen angedeutet, was da vielleicht passiert. Das wird übrigens auch von dem LWN.net-Hauptautor weitergepflegt. Arbeits- und Verbesserungsbedarf gibt es bei den Kernel-Entwicklern und bei der Kernel-Entwicklung auch. Gehe ich jetzt aber mal nicht weiter darauf ein. Bei den Distributionen sehe ich eigentlich auch noch viel mehr Bedarf. Da denke ich immer, die Vanilla-Kernel oder die RC-Kernel, genauso wie Stable-Kernel, könnten die als reguläres Update ausliefern, beziehungsweise damit oder irgendwie in speziellen Depots anbieten, damit Leute die testen können. Das ist zum Beispiel was, wo auch Leute irgendwie in die Kernel-Entwicklung einsteigen können, um sozusagen da solche vorkompilierten Pakete anzubieten, die dann andere wieder zum Testen animiert. Das wäre sozusagen auch was. Fehler melden, jeder kann halt den Kernel-Entwicklern Fehler melden. Man muss halt immer unterscheiden, wenn der Fehler mit einem Distributionskernel auftritt und der schon ein bisschen älter ist, dann sollte man halt versuchen, irgendwie einen aktuellen Kernel zu bekommen. Deswegen müssten die Distributionen sowas eigentlich auch anbieten, damit man es da testen kann. Denn wenn man den Fehler dann an die Kernel-Entwickler meldet, dann kann man halt sicher sein, dass er in zukünftigen Versionen irgendwann dann korrigiert wird und nicht nur für einen selber und die eigene Distribution, sondern für alle auf der Welt. Das heißt, da muss man vielleicht manchmal ein bisschen weiterdenken. Genau, da werden auch die Fehler-Reports immer gestellt und damit bin ich jetzt dann auch sozusagen am Ende. Ich bin heute und morgen noch hier, also auf jeden Fall, wer irgendwie wissen will, wie das Kernel-Log entsteht, wer Rückfragen hat zu dem Vortrag oder mich auf andere Themen ansprechen will oder mir sagen will, dass das Kernel-Log ganz doof ist, kann mich einfach auf überall ansprechen, nur nicht auf der Toilette. nur mich nicht siezen. Ich bin zwar Redakteur und Journalist, aber ich bin trotzdem normaler Mensch. Und also ich nehme fürs Kernel-Log auch gerne immer Feedback an. Vorne waren auch mal Twitter, Jabber und E-Mail-Adressen eingeblendet in der Präsentation. Wie gesagt, die ist auch zum Download und findet man auch über Google, findet man die Kontaktdaten auch relativ schnell raus. Also einfach mich ansprechen, ich beiß nicht. Noch Fragen? Hast du?
Vor kurzem gab es ja für OpenOffice eine Code-Bewertung. Gab es sowas für den Linux-Kernel auch schon mal?
Das bei OpenOffice habe ich nicht mitgekriegt. Also es gibt verschiedene Studien oder einige Code-Analyse-Tools. Die sind auch schon über den Kernel gelaufen und haben auch einige Fehler aufgetan, die dann korrigiert worden sind. Was anderes, und das war aber ein Nicht-Open-Source-Tool, das wird auch regelmäßig irgendwo laufen gelassen, aber was anderes ist mir nicht bekannt. Es gibt da Entwicklungen, sowas Ähnliches zu erstellen, aber in letzter Zeit habe ich da nichts mehr von gehört.
Die Note hätte mich auch weiter interessiert.
Die Note? Was da für eine Note bei rauskommt, möchte ich nicht sagen. Also ich denke, es gibt Bereiche im Kernel, die sind im Kernel-Quellcode, die sind ein bisschen haarsträubend und da wird so ein Tool wahrscheinlich dann irgendwie ausspucken, das ist ganz schlimm. Möglicherweise ist es aber speziell optimierter Code, wo es halt Sinn macht, so zu arbeiten. Gleichzeitig gibt es dann gut programmierte und schlecht programmierte Treiber, weil gerade bei den Treibern ist es halt so, dass die teilweise von nicht so erfahrenen Entwicklern programmiert werden, wo die Codequalität dann eher schlecht ist, was aber halb so schlimm ist, wenn der Treiber halt nur, was weiß ich, wenn den nur 1000 Leute benutzen.
Vielen Dank. Ich würde mal vorschlagen, für weitere Fragen kann man den Thorsten bestimmt einfach so fragen, aber nicht auf der Toilette.